Live after Lehramt.
Wir haben Leute, die uns berichten, dass sie in ihrem Sabbatjahr plötzlich ohne Probleme und auch ohne größere Anstrengung 15 Kilo abgenommen haben, weil der Stress weg war, dass Schlafstörungen sich einstellen oder dass Angstsymptomatiken oder Zwangsstörungen abebben in ihrer Intensität. Mir ist besonders auffällig, wie oft Kundinnen und Kunden beiläufig erwähnen, dass sie eine Autoimmunerkrankung haben.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben. Ich möchte die heutige Folge mit einem kleinen Mikroerlebnis aus meinem eigenen Lehrerinnenalltag einleiten. Eine kleine Begebenheit, die sich 2010 zugetragen hat. Dazu muss ich dich mal mit zurücknehmen in diese Zeit. Ich war 2008 bis Ende 2009 im Referendariat. Damals dauerte das noch 2 Jahre in NRW. Und nach dem Referendariat oder gegen Ende des Referendariats war bei mir schnell klar, dass meine Schule mich sehr gerne behalten möchte. Und dann wurde mir auch mit den üblichen Ausschreibungsverfahren, die es da gibt und den MitbewerberInnen und so, aber es war irgendwie klar, man will mich, wurde mir eine Planstelle angeboten. Und zwischen dem Antritt dieser Planstelle an meiner REF-Ausbildungsschule und dem Ende meines Refs lagen 6 Monate. So, ich hatte Ende 2009 mein Referendariat beendet und hatte dann im Grunde im Dezember schon den Vertrag in der Tasche für 1.8. Jetzt galt es, diese 6 Monate zu überbrücken und durch so ein bisschen Connections im Lehrerzimmer war schnell klar, ach, meine Schwägerin arbeitet an diesem und jenem Gymnasium, da wird gerade eine Elternzeitvertretung für Englischgeschichte gesucht, bewirb dich doch da. Genau das habe ich getan und habe dann von Februar bis Juli, also quasi das zweite Halbjahr in diesem Schuljahr 2009/10, an einem Gymnasium unterrichtet und hatte da 22 Stunden. Das in NRW liegt das Deputat für Gymnasiallehrer bei 25,5. Also ich hatte schon ein knackiges Deputat und lange Rede, kurzer Sinn, damit ging es mir nicht gut. Wenn du mein Buch gelesen hast, dann weißt du, dass in den Sommerferien zwischen genau dieser Stelle und dem Antritt meiner Planstelle ein sehr bedeutungsschwangerer Moment gelegen hat, nämlich der Moment, wo ich zum ersten Mal gesagt habe, ich muss da raus. Ich war also an dieser Schule, an diesem anderen Gymnasium und habe festgestellt, ah, hier laufen manche Dinge besser als an meiner alten Schule, andere Dinge laufen schlechter, aber insgesamt hatte ich schon das Gefühl, ich falle aus der Rolle, sowohl an meiner alten Schule als auch an dieser aktuellen Schule. So richtig kann ich mich dann nicht mit anfreunden, mit der Art von Mensch, die hier im Lehrerzimmer so ist, auch wenn die alle natürlich nett sind. Aber irgendwas widerstrebt mir. Ich konnte es natürlich noch nicht so benennen. Aber ich war natürlich nach dem Referendariat ganz stark in dem Modus, mich selbst beweisen zu wollen, jetzt endlich als fertige Lehrerin zu zeigen, dass ich es drauf habe, dass ich das packe, dass ich mich in Schule einleben kann und dass ich eben auch doch bestimmt noch den Draht zu meinen Kolleginnen und Kollegen finde und dass ich natürlich noch viel lernen muss. Also ich war so richtig im Ich-beweise-es-mir-Modus. Es ging mir damit aber einfach überhaupt nicht gut. Und eines Tages stand in diesem Lehrerzimmer ein großer Mann, so ein grauhaariger, sportlicher, braungebrannter Herr mit Sportschuhen und Jeans. Und der schaute sich so still im Lehrerzimmer um. Ich kannte den nicht. Offensichtlich war er aber allen anderen bekannt, die ihm dann eben Begrüßungen zuriefen. Und er stand da ganz still vor dem Vertretungsplan und schaute dem Treiben im Lehrerzimmer zu und sagte dann irgendwann kopfschüttelnd, Wahnsinn. Und in dem Moment war ich die Person im Lehrerzimmer, die am nächsten an ihm dran stand. Er stand quasi direkt neben meinem Tisch und so kamen wir ins Gespräch und ich erfuhr, dass er gerade im Sabbatjahr ist. Also, es handelte sich dabei um einen älteren Kollegen, der aus dem Sabbatjahr heute mal einen Abstecher an die Schule machte. Und in diesem Moment versetzte mir dieses Wahnsinn einen Stich genau ins Herz. Und es wäre mir ja nicht in Erinnerung geblieben, wenn dieser Moment nicht was in mir ausgelöst hätte. Genau das hatte ich nämlich auch gefühlt in diesem Treiben von Schule, dass das doch alles irgendwie irre ist. Aber natürlich um einen rum, alle Kolleginnen und Kollegen sind total on fire, reden überschwänglich von ihren Projekten und sind natürlich auch so identifiziert mit Schule und damit einen guten Job zu machen. Ja, da entstehen Freundschaften und ja, da lag natürlich für mich die Interpretation nahe, ich bin hier diejenige, die irgendwie falsch ist. Die anderen, die scheinen doch gut klarzukommen. Die haben kein Problem mit ihrer Rolle, auch inhaltlich sind die überzeugt davon, von ihren Lehrplänen. Die haben Bock aufs Unterrichten. Ich meine, ich hatte auch Bock aufs Unterrichten, aber vielleicht merkt ihr, wo meine Argumentation hingeht. Die waren einfach super identifiziert und erschienen doch recht happy mit diesem Treiben, was ich irgendwie echt als total irre empfand, überfordernd, zu viel und auch sinninhaltlich hinterfragenswürdig. Ja, und das, was dieser Kollege da erlebt hat, dieses aus dem Sabbatjahr mal wieder reinschauen mit einem ganz anderen Blickwinkel, das wurde auch diese Woche in einer unserer Live-Coaching-Runden in unserer Schulfrei-Community Thema. Da ging es nämlich darum, da waren mehrere Personen anwesend, die gerade nicht im aktiven Schulgeschehen drin sind, aus verschiedensten Gründen. Sabbatjahr, Elternzeit oder aber auch Krankschreibung. Und wir haben festgestellt, ihr habt alle gemeinsam, ihr seid gerade gar nicht drin im System. Und wir haben dafür ein Wort benutzt oder ein Wort geschöpft, nämlich das der Abstandserfahrung. Also eine Erfahrung machen von, ich bin jetzt mal gerade raus, ich bin nicht eingesetzt, ich bin in keinerlei Verpflichtungen verstrickt und ich gucke jetzt von außen auf die Schule drauf. Das haben wir häufiger bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in unserem Programm, dass sie aus einer Abstandserfahrung beziehungsweise der Situation der Rückkehr in ein Coaching bei uns gehen, weil sie merken, ich will nicht zurück. Ich habe jetzt Abstand gewonnen, ich habe von draußen drauf geschaut, ich war vielleicht sogar mal wieder zu Besuch an meiner alten Schule und das kam mir alles irgendwie vollkommen weit entfernt, bedrohlich und auch ja nicht mehr erstrebenswert vor. Das ja empfand ich eben auch als irre, als Wahnsinn. Und viele unserer Kundinnen und Kunden kommen in dem Moment ins Handeln, wo sich die negativen Gefühle in Bezug auf ihre Rückkehr wirklich massiv beginnen zu manifestieren. Da würde man sich wünschen, wäre es vielleicht ein bisschen früher aktiv geworden, dann hätte man sicherlich jetzt schon Lösungen an der Hand, damit du nicht wieder zurückkehren musst, sondern direkt schon eine andere Lösung hast. Aber oft ist es dann erst 2 Monate vor Rückkehr und da bekommt man so schnell dann meistens nichts hin. Von daher hier der Appell, frühzeitig sich Hilfe zu suchen. Aber für manche braucht es eben diesen Katalysator, Abstandserfahrung und dann zu merken, oh, ich will gar nicht wieder rein, um für sich Lösungen zu suchen. Ich selbst habe diese Erfahrung nie gemacht. Ich bin durchgeprescht von meinem Studium direkt in das Referendariat, direkt in die Vertretungsstelle, direkt in die Planstelle. Und heute würde ich mir wünschen, ich hätte nach dem Ref vielleicht einfach mal was anderes gemacht, aber aus Ideenlosigkeit und aus Panik, ich muss doch jetzt Geld verdienen, ja, habe ich natürlich dann erstmal eine Überbrückungsstelle angetreten. Ich hatte den Planstellenvertrag ja auch schon in der Tasche. Ich hatte mich ja aus dem Ref raus schon verpflichtet, dann eben die Planstelle anzutreten. Auch da, weil ich mich gedanklich nicht freimachen konnte, Ungewissheit aushalten zu müssen. Ich weiß noch genau, wie ich diese Gespräche geführt habe gegen Ende des Referendariats mit meinen AusbildungskoordinatorInnen, dass ich daran zweifle, ob ich das Ref fertig mache, dass ich daran zweifle, ob ich Lehrerin bleiben will. Und dass ich es dann trotzdem geworden bin, weil ich so gute Noten hatte und weil man mich behalten wollte und weil ich auch einfach keine anderen Ideen hatte und in diesem Tunnel drin war. Heute würde ich mir wünschen, ich hätte nach dem Ref erstmal was anderes gemacht, um dann die Freiheit zu haben, mich dann doch wieder vielleicht für Schule entscheiden zu können oder eben auch nicht. Also wenn du das jetzt gerade hörst und du steckst im Referendariat und das Ganze tut dir nicht gut, dann überleg doch mal ernsthaft nach Möglichkeiten, nach dem Ref nicht direkt in der Schule zu verbleiben. Denn ich glaube, das ist bei jedem mittlerweile angekommen. Lehrermangel, das ist etwas, was uns noch viele Jahre begleiten wird und du erhältst auch in 5 Jahren noch eine Stelle. Ganz bestimmt. Also gönn dir vielleicht dann diese Zeit, was anderes zu machen und vielleicht eröffnet dir das auch Wege. Was passiert also, wenn du zeitweise aus der Schule raus bist, ohne in Verpflichtungen verstrickt zu sein, sondern wirklich die Luft hast, zu atmen, freie Entscheidungen zu treffen, dein Leben jenseits von Schule zu gestalten, sei es in dem abgegrenzten zeitlichen Rahmen einer Elternzeit oder einer Beurlaubung oder eines Sabbatjahres oder eine Abordnung, ne? Also man ist natürlich dann weiter berufstätig, aber in einer anderen Funktion, bei einem anderen öffentlichen Dienstarbeitgeber. Oder aber, auch das passiert ja leider, in längeren Krankschreibungen, in Dienstunfähigkeiten. Je nachdem, was der Anlass für diese Krankschreibung ist, stellen Personen auch oft fest, sobald Schule wegfällt, fühle ich mich wieder vollkommen ich selbst. Also, was passiert eigentlich, wenn du Abstand zur Schule aufbaust? Du bist raus aus dieser Matrix-Schule. Und zwar dieser Matrix, in der du oft nur durch emotionale Dissoziation überlebst. Was heißt das? Dissoziation, das ist ein Bewältigungsmechanismus der Psyche. Und das kann natürlich in ganz verschiedenen Stufen passieren, also bis zur extremsten Ausprägung, die Splitterung der Psyche, Abspaltung in mehrere Persönlichkeiten. Davon rede ich jetzt aber nicht, sondern Dissoziation kann auch schon bedeuten, du bist gefühlstaub geworden. Du bist von deinen eigenen Emotionen und Bedürfnissen und Gefühlen abgespalten. Und zwar zum Selbstschutz. Die Psyche reagiert mit Dissoziation, also mit Abspaltung zum Selbsterhalt. Das sieht man, wenn Personen traumatische Ereignisse erlebt haben und die vielleicht im Unbewussten begraben geblieben sind, sodass man gar keine bewusste Erinnerung mehr daran hat und das irgendwann vielleicht in einem bestimmten Kontext wieder aufsteigt. Das ist also abgekapselt und ganz weit nach hinten weggepackt, damit es im Alltag nicht zur Bedrohung wird. Denn das würde uns als Lebewesen, unsere Psyche gefährden. Bestimmte Dinge werden also abgespalten. Und da müssen wir jetzt gar nicht unbedingt in die Extreme gucken, also dass massive traumatische Erfahrungen gemacht wurden oder dass es wirklich zu einer Zersplitterung der Psyche und Aufspaltung in schizophrene Persönlichkeiten kommt, sondern wenn ich jetzt heute darüber spreche, dann geht es mir um eine emotionale Dissoziation, also ein sich entfernen von sich selbst, von seiner eigenen Gefühlswelt. Und dazu gibt es einen sehr spannenden Fachartikel aus dem Ärzteblatt von 2020 von dem Psychotherapeuten Michael Meergart, der vorwiegend mit Lehrkräften arbeitet. Und der Artikel heißt Lehrer, oftmals schwierige Patienten. Da zitiere ich jetzt eine kurze Passage. Für Psychotherapeuten gelten Lehrer als schwierige Patienten. Sie wehren ab, sie rationalisieren, sie wissen alles besser. Sie haben keine Probleme. Eigentlich benötigen sie keine Hilfe. Zur Psychotherapie melden sie sich an, wenn Partner oder Ärztin sie schicken oder wenn wegen einer körperlichen oder psychischen Erkrankung plötzlich nichts mehr geht. Während andere Patienten in der ersten Sitzung oft unter Tränen ihr Leid klagen, legt die Lehrerin dem Therapeuten rationale Erklärungen vor und erläutert, dass eigentlich außer der plötzlichen Symptomatik alles völlig in Ordnung sei und sie ausgesprochen gerne Lehrerin sei. Zitat Ende. Den ganzen Artikel verlinke ich dir in den Shownotes, denn der ist wirklich sehr, sehr spannend und gleichermaßen erschütternd zu lesen, weil er doch einige Aha-Erlebnisse mit sich bringt. Und das ist hier natürlich etwas überspitzt, so das Bild der Lehrkraft, die vollkommen abgestumpft ist und irgendwie gar nichts mehr merkt. Aber so weit müssen wir gar nicht gehen, obwohl ich dir ganz ehrlich sagen muss, dass ich unter meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen auch dir ganz genau Namen nennen könnte für Personen, wo ich dieses Muster auch sehe. Ich glaube, da hat jeder von uns so 1, 2, 3 Kolleginnen und Kollegen vor Augen, wo das besonders ausgeprägt ist. Aber so weit müssen wir gar nicht gehen. Ne? Es geht um dieses Abrücken von der Selbstwahrnehmung und auch diese Dehumanisierung, die wir bei vielen Lehrkräften sehen, die Dehumanisierung der Schülerinnen und Schüler. Es geht gar nicht mehr um Personen und um junge, schutzbedürftige Menschen, die ihren Lebensweg noch vor sich haben, sondern es geht um Störenfriede, es geht um Problemfälle und es geht um Nummern, die auf Noten reduziert werden. Und gerade am Gymnasium müssen die weg, wenn die Probleme machen. Und diesen Grad der Dissoziation gegen sich selbst, aber eben auch gegen andere, das ist doch dem Lehrberuf sehr anheim. Noch ausgeprägter ist dieser Mechanismus übrigens bei Ärzten und Ärztinnen. Dazu gibt es Studien. Vielleicht kennst du das Klischee des Chirurgen oder der Chirurgin, die vollkommen zynisch im Operationssaal steht und irgendwie vor sich nur ein Berg Fleisch sieht, wo man reinschneidet. So, ne? Also das sieht man ja auch in Filmen oder vielleicht kennst du es aber auch aus dem privaten Freundeskreis, dass Ärzte besonders makaber sind. Ja, und da eben sich ein dickes Fell zugelegt haben, um mit all dem Leid und der Krankheit, die sie täglich umgibt, klarzukommen. Unter Ärztinnen und Ärzten gibt es übrigens auch beruflich gesehen eine besonders hohe Suizidrate. Und in psychosomatischen Einrichtungen sind Ärztinnen und Ärzte auch in besonderem Maße vertreten, eben zusätzlich zu Lehrkräften. Okay, um in Schule zu überleben, hat sich die Psyche vieler Lehrkräfte also als Bewältigungsmechanismus zugelegt, dass die eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht mehr wahrgenommen werden. Du bist sozusagen im dauerhaften Fight-Modus. Es gibt ja diese evolutionäre Reaktion auf Stress, Fight, Flight, Freeze, also kämpfen, flüchten oder erstarren. Es gibt auch noch die vierte Fawn, also die Unterwerfung. Das sind die Muster, wie wir in Akutstresssituationen reagieren. Aber wenn das dauerhaft ist, dann ist das natürlich krankmachend. Dein ganzes System ist in permanentem Aufruhr und Alarmbereitschaft, schüttet Stresshormone aus, schüttet Cortisol aus und du bist im Dauer-Fight-Modus. Meine These dazu ist, wenn wir fragen, warum wird das System eigentlich aufrechterhalten von so vielen Lehrkräften, dass man eigentlich permanent in diesem Fight-Modus ist und wir damit beschäftigt sind oder viele Lehrkräfte damit beschäftigt sind, das System am Laufen zu halten und eben vor sich selbst zu legitimieren und rationalisieren, warum das richtig ist, was man tut. Und man lässt Zweifel nicht an sich ran, weil ja, das wäre für die eigene Psyche bedrohlich, sich ständig diese existenziellen Sinnfragen zu stellen. Man prescht voran, man ist im Fight-Modus und jedes Innehalten ist lästig oder es könnte ja auch wehtun, innezuhalten und hinzuschauen. Und vielen macht es auch Angst, innezuhalten. Denn was könnte da hochkommen? Das merken wir auch immer wieder in der Arbeit mit unseren Klientinnen und Klienten, dass im Grunde da auch eine Angst da ist. Wenn ich einmal wirklich hinschaue, was kommt da? Und natürlich dieser allgemeine Durchhaltensmodus, das ist ein sich selbst verstärkender Mechanismus, denn alle tun es. Alle versuchen irgendwie Oberwasser zu behalten, abzuliefern, sind permanent auf einem hohen Stresslevel und in diesem Fight-Modus und lassen gar nicht an sich ran, sich Sinnfragen zu stellen, sondern sind eben sehr identifiziert mit ihrer Mission. Das ist sicherlich aus meiner Sicht ein Bewältigungsmechanismus der Psyche für Erlebnisse, die mit Abstand gesehen durchaus auch in einem gewissen Rahmen traumatisierend sein können. Und ich will jetzt nicht wirklich von der Art traumatischer Erlebnisse reden, wie das ein Soldat im Kriegseinsatz macht, wo es wirklich um posttraumatische Stresssymptomatiken geht. Aber PTSD, also Post-Traumatic Stress Disorder, spielt in der Arbeitsmedizin zunehmend auch eine Rolle und eben auch im Kontext mit dem Lehrberuf. Dazu gibt es aus dem anglophonen Raum einige Studien. Also steht da Tropfen höhlt den Stein. Manche Lehrpersonen machen aber natürlich auch traumatische Erfahrungen in Schule, vielleicht durch Übergriffe. Aber es muss gar nicht der körperliche Übergriff sein, um eine gewisse Traumaerfahrung zu machen, ja? Okay, jetzt möchte ich mit euch aber nochmal auf diese Abstandserfahrungen gucken und was die eigentlich bewirken. Und auch wenn das für dich als Zuhörerin, als Zuhörer jetzt vielleicht gerade gar kein relevantes Szenario ist, weil du sagst, ja, ist ja toll, aber bei mir steht kein Sabbatjahr an oder ich gehe eben nicht in Elternzeit, dann hör dir das trotzdem an, denn ich möchte dir anhand dieses Beispiels aufzeigen, woran es mangelt oder beziehungsweise was hilft. Unabhängig davon, ob du Zugang hast zu diesen Auszeiten oder nicht, das zeigt uns aber einiges. So, was passiert? Und zwar möchte ich da auf dreierlei Dinge mit dir eingehen. Die erste Feststellung, die wir machen durch die Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden und die Rückmeldungen dazu, ist, dass die Personen das Gefühl haben, ich komme wieder zu mir. Ich komme wieder bei mir an. Dadurch, dass ich nicht mehr permanent in den Bedürfnissen und Zwängen des Systems oder den Bedürfnissen anderer Leute unterwegs bin, sondern selbstbestimmt mich täglich fragen kann, was möchte ich tun, was brauche ich, wie fühle ich mich. Das heißt, du entwickelst wieder ein Gefühl dafür, wer du eigentlich außerhalb deiner LehrerInnenrolle bist. Wer bist du eigentlich jenseits von Schule? Was brauchst du? Und, das berichten uns gerade Eltern, was sind deine Werte? Für viele Personen ist das nochmal ein Faktor, der sie in der Bewusstwerdung ihrer eigenen Werte sehr fördert oder unterstreicht, wenn sie Kinder bekommen. Weil man sich da natürlich ganz massiv fragt, was ist mir wichtig, was möchte ich weitergeben, wie wollen wir zusammen leben, wie sollen meine Kinder aufwachsen, wie positioniere ich mich als Elternteil zum frühkindlichen Bildungssystem und dann eben zur Schule überhaupt. Und diese Elternschaft, die ist für viele eben sehr, sehr fördernd bei der Bewusstmachung ihrer Werte. Und da kann es eben sein, dass man da erstmals auch massiv Kritik zum Schulsystem aufbaut in dem Moment. Also Bewusstmachung der Werte ist etwas, was durch den Abstand passieren kann, durch den Rollenwechsel als Eltern, und wir wirken durch unser Coaching auch ganz gezielt darauf hin mit bestimmten Methoden, dass Wertearbeit betrieben wird. Du kommst also wieder zu dir, dadurch, dass du nicht in den fremdbestimmten Zwängen hängst. Der zweite Punkt, was passiert bei Abstand aus der Schule? Dein Körper kommt aus dem Kampfmodus raus. Und da spreche ich von all dem, was Dauerstress mit unserem Körper macht. Also die dauerhafte Ausschüttung von Stresshormonen wie Cortisol zum Beispiel. Erwiesenermaßen ist die Dauerausschüttung von Cortisol für uns schädlich. Dauerstress wirkt krankmachend auf die Psyche, auf den Körper, löst Depressionen aus, Burnout, aber auch Rückenschmerzen, Magen-Darm-Probleme, vom Magengeschwür über den Reizdarm, was auch immer. Es gibt also Auswirkungen auf psychischer und körperlicher Ebene. Wir haben Leute, die uns berichten, dass sie in ihrem Sabbatjahr plötzlich ohne Probleme und auch ohne größere Anstrengung 15 Kilo abgenommen haben, weil der Stress weg war, dass Schlafstörungen sich einstellen oder dass Angstsymptomatiken oder Zwangsstörungen abebben in ihrer Intensität. All das gibt es. Mir ist besonders auffällig, wie oft Kundinnen und Kunden beiläufig erwähnen, dass sie eine Autoimmunerkrankung haben. Dauerstress ist eben auch ein Kofaktor für die Entwicklung von Autoimmunerkrankungen. Ich habe übrigens auch eine und ich bin mir absolut sicher, dass ich die durch den Schulstress erworben habe. Denn die ersten Symptome meiner Autoimmunerkrankung habe ich so 2012, 13 bekommen. Da war ich dann eben seit 2008 im Referendariat und ich war dann 2 Jahre auf Planstelle. Was ist eine Autoimmunerkrankung? Stell dir vor, dein Immunsystem ist unter Daueralarm und beginnt auf alles zu feuern. Nicht eben nur auf Bakterien und Viren, sondern auch auf deinen eigenen Körper. Das kann sein Erkrankungen der Schilddrüse wie Hashimoto, das kann sein Rheuma, Zöliakie, Morbus Crohn, Psoriasis und Komorbiditäten von Autoimmunerkrankungen wiederum, also Krankheiten, die zusammen mit Autoimmunerkrankungen besonders häufig auftreten, sind Endometriose und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und wie viele Kundinnen haben wir, die von Endometriose berichten? Oder wie viele Kunden insgesamt haben wir, die beiläufig erwähnen, dass sie mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu tun haben? Wie übrigens auch ich als Komorbidität meiner Autoimmunerkrankung. Alles stressinduziert, da bin ich mir ganz sicher. Das heißt, mit dieser Abstandserfahrung sortiert sich der Hormonhaushalt deines Körpers ganz neu und bestimmte Dinge, die vorher über Jahre oder Jahrzehnte zum ausgewachsenen Problem geworden sind, können sich dann nochmal absolut verändern. Was ist das Dritte, was durch eine Abstandserfahrung gegenüber Schule passieren kann? Du schaust über den Tellerrand. Und das wird uns von unseren Kundinnen und Kunden insbesondere berichtet aus Sabbatjahren, aber auch natürlich aus Abordnungen oder auch im Rahmen von Nebentätigkeiten, zum Beispiel während einer Beurlaubung. Was werden denn da so für Erfahrungen gemacht? Also im Sabbatjahr nehmen sich natürlich viele vor, zu reisen. Du lernst andere Kulturen kennen, du lernst aber auch andere Arbeitsweisen kennen und andere Mentalitäten. Ich kenne eine Person, die in ihrem Sabbatjahr kennengelernt hat, wie zum Beispiel soziale Nomaden arbeiten oder Personen, die einfach denen mobiles Arbeiten möglich ist, die überall auf der Welt unabhängig von ihrem Arbeitgeber arbeiten. Und dann dachte diese Lehrkraft, krass, wie arbeiten denn andere Menschen? Das geht? Aber es muss jetzt gar nicht unbedingt dieses hochstilisierte und gehypte digitale Nomadentum sein. Es besteht dann eben oft die Möglichkeit, Einblicke zu bekommen, wie in anderen Branchen gearbeitet wird, weil man vielleicht auch ehrenamtlich tätig ist oder irgendwo hospitiert oder sich engagiert oder eben eine Nebentätigkeit ausübt, wo wir auch immer mal wieder gespiegelt bekommen, ich wurde bei meiner Nebentätigkeit herzlicher und wertschätzender empfangen, als ich das jemals einen Tag im Schulsystem wurde. Und ich arbeite da auf eine ganz andere Art und Weise, viel kollegialer. Die Lern- und Feedbackkultur ist so anders. Ich wurde gefragt nach meinen Zielen. Ich wurde gefragt, wie ich bestimmte Dinge gerne angehen würde. Das heißt, es gibt da die Chance, eine ganz neue Selbstwirksamkeitserfahrung zu machen. Das passiert eben zum Beispiel in Abordnungen oder in Nebentätigkeiten oder eben auch in der Sicht, bin im Sabbatjahr, ich gucke auf andere Berufe oder ich nehme auch nur beiläufig beim Reisen wahr, wie andere ihren beruflichen Alltag ganz flexibel gestalten. Das sind also so 3 Faktoren, die wir beobachten bei Kundinnen und Kunden. Was passiert bei diesem Abstand? Du kommst wieder zu dir. Dein Körper kommt aus dem Kampfmodus raus und du schaust über den Tellerrand. All das kann passieren, sicherlich noch vieles mehr, das war jetzt exemplarisch. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass man diesen Abstand oft gar nicht selbstbestimmt aufbauen kann. Das habe ich gerade schon erwähnt, dass jetzt vielleicht die ein oder andere Person hier zuhört und sagt, ja, das ist ja reiner Zynismus, dass man mir jetzt vorschlägt, mal rauszugehen auf Schule, aber Da kann ich doch gar nicht drüber bestimmen. Zum Beispiel, Beurlaubungen sind in vielen Bundesländern nur noch Personen mit Kindern vorbehalten. Als kinderlose Person kann ich gar nicht mehr in voraussetzungslose Beurlaubung gehen. Oder Sabbatjahre werden gestrichen, zum Beispiel in Bayern. Da werden Lehrkräften zum Beispiel aus dem Grundschulbereich Sabbatjahre gar nicht mehr gewährt. Dann gibt es natürlich die Situation, mir wird ein Sabbatjahr gewährt, vielleicht in einem anderen Bundesland, an einer anderen Schulform, aber das dauert, bis ich das angespart habe. Also ich beantrage das jetzt und kann es in 3 Jahren antreten. Mein Leidensdruck ist aber doch hoch. Also auch das ist natürlich keine selbstbestimmte Auszeit, die in so weiter Ferne liegt und die mir auch nur in einem kleinen Prozentsatz der Fälle überhaupt gewährt wird. Dann gibt es die Situation der Abordnung, die nicht erlaubt wird. Auch da Beispiel Bayern oder Baden-Württemberg. Für Grundschullehrkräfte ist das super schwer. Ich habe insgesamt den Eindruck, dass Abordnungsmöglichkeiten eher für die Lehrkräfte der weiterführenden Schulen geschaffen werden. Vor allen Dingen auch, um die Erfahrungen, die Lehrkräfte da machen, wieder zurückzuholen als Mehrwert für die berufliche Bildung der Schülerinnen und Schüler. In Bayern gibt es da zum Beispiel dieses Programm Lehrkräfte in die Wirtschaft, wo man als Lehrkraft einer weiterführenden Schule für ein Jahr in irgendein Wirtschaftsunternehmen gehen kann und dann wieder zurückkehrt. Das dürfen nur die Gymnasiallehrer zum Beispiel oder die vielleicht an Berufsschulen, ne? Auf jeden Fall nicht Grundschullehrkräfte. Das Gleiche sehen wir in Baden-Württemberg. Da gibt es das sogenannte Lehrerprogramm. Da kann man sich als Lehrkraft 5 Jahre abordnen lassen an eine Volkshochschule. Auch das an Grundschulen keine Chance. Ja, wir haben da sogar eine Situation gehabt, dass sich eine Kundin auf eine bestimmte Abordnung beworben hat und eine andere auch. Und der eine Lehrkraft, die nämlich Grundschullehrerin war, wurde eine Absage erteilt, dass das nicht möglich sei. Und die andere Lehrkraft hat es bekommen, weil sie nämlich Gymnasiallehrkraft ist. Also da herrscht eine große Ungleichheit, was diese Möglichkeiten angeht. Dann gibt es natürlich diese Krankheit als Abstand, aber auch das ist ja nicht selbstbestimmt, dass passiert. Der Körper oder die Psyche verordnet eine Pause. Das ist nichts, wo ich jetzt mal sage, ich bin raus. Ja, also haben wir wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt gerade sagen, ich bin kinderlos, ich bin nicht krank oder zumindest nicht krank in dem Maße, dass jetzt eine längere Krankschreibung auch nur sich abzeichnen würde. Ein Sabbatjahr ist in weiter Ferne, eine Abordnung steht mir nicht offen. Das sind natürlich wirklich pessimistische Ausblicke. Selbstbestimmt kannst du dann diese Auszeit aus Schule zumindest im Rahmen deiner Verbeamtung nicht herbeiführen. Was kann also helfen? Wir wollen ja auf eine lösungsorientierte Note enden. Du erinnerst dich, es ging im Kern um das Thema emotionale Dissoziation, also das sich nicht mehr spüren, das Abspalten von den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen, das durch den stressigen Schulalltag passiert als Erhaltungsmechanismus der Psyche und wo dann natürlich die Möglichkeit raus zu sein, den Rahmen schafft, um wieder in Kontakt mit sich zu kommen. Was kann helfen, um trotz des laufenden Schulgeschehens wieder mehr in Kontakt mit sich selbst zu kommen? Und das ist ja die Grundlage, die notwendige Basis dafür, um überhaupt eine Entscheidung treffen zu können, gehe ich im Schulsystem weiter oder gehe ich außerhalb des Schulsystems weiter? Wie kann man das eingespannt im laufenden Unterrichtsgeschehen schaffen? Hilfreich ist hier alles, was dich aus diesem Film rausholt, immer nur abzuliefern und zu funktionieren. Das heißt, alles, was dich deinen Gefühlen und Bedürfnissen näher bringt und rausholt aus dem Kopf, aus der ständigen intellektuellen Arbeit und dem ständigen Rationalisieren auch über deine eigenen Pläne. Im Gegenteil, es ist das Innehalten und das wieder hinschauen und hinspüren auf das eigene Körpergefühl, die eigene emotionale Welt, die Selbstwahrnehmung. Und das passiert nicht durch Rationalisieren oder durch die ständige Lektüre von Fachbüchern, sondern durch das Pausieren. Das kann natürlich sein, zum Beispiel durch eine gezielte Abgrenzung zwischen Schule und deinem Freizeitverhalten, also Grenzen setzen und bewusst etwas anderes tun, dich nicht von den schulischen Aufgaben auffressen lassen, dann aber auch nicht nur betäuben mit ganz, ganz vielen Aktivitäten, die dich davon abhalten, dich selbst zu spüren, sondern Hauptsache du bist aktiv, damit keine negativen Gedanken in dir aufsteigen, sondern es geht auch darum, mal die Stille auszuhalten, das Nichtstun auszuhalten, um zu gucken, was kommt da. Und sich gezielt auseinanderzusetzen, strukturiert mit seinen Bedürfnissen und Gefühlen. Da kann zum Beispiel Coaching helfen oder aber auch der Austausch mit anderen Gleichgesinnten über ihre Erlebnisse. Es kann helfen, dir bewusst im Alltag Spaces einzurichten, zeitliche oder lokale Spaces, wo du dich entziehst dieser ständigen Reizüberflutung, wo du alleine und ruhig ohne Podcast auf den Ohren im Wald spazieren gehst. Es kann die Meditationsroutine sein. Es kann einfach nur sein, die kurze Körperübung, die du ein- oder zweimal am Tag machst, wo du dich auf deinen Atem konzentrierst, einfach im Sitzen, auf deinem Stuhl oder im Liegen, auf deinem Sofa, den Atem zu beobachten und zu spüren, wo spüre ich was in meinem Körper, wo spüre ich Verspannung, wie geht mein Atem, wie schlägt mein Herz, welche Gefühle ziehen vorbei, dass du also zum Beobachter deiner inneren Welt wirst und das zur Routine erhebst. Da wird sich nämlich einiges umstellen in deinem Erleben. Das ist wie ein Muskel, den man trainiert, Meditation ausüben zu können. Es kann natürlich auch angezeigt sein, dass du dir professionelle Hilfe in Anspruch nimmst. Je nachdem, wie ausgeprägt dein Leidensdruck ist, wie ausgeprägt deine Symptomatik ist, geht es natürlich auch darum, TherapeutInnen ins Boot zu holen oder PsychiaterInnen, die dir wirklich medizinisch und therapeutisch gut ausgebildet weiterhelfen. Viele unserer Kundinnen und Kunden haben das aber auch schon gemacht und befinden sich in einem Zustand nach Psychotherapie zum Beispiel oder einen Zustand, wo Psychotherapie gerade in Anspruch genommen wird, aber eine Akutphase schon abgeklungen ist. Denn auch das ist uns ganz wichtig, immer zu Beginn einer Zusammenarbeit abzuklären. Coaching ersetzt keine Psychotherapie und in akuten Krisen ist Coaching absolut kontraindiziert, weil es eine Symptomatik sogar noch verstärken kann. Das heißt, da haben wir sogar mittlerweile ein Handout entwickelt, was Interessentinnen und Interessenten an ihre Therapeutinnen oder ÄrztInnen weitergeben, um gemeinsam abzuklären, bin ich schon so weit, dass ich mir diese Art von Hilfe auch noch dazu holen kann oder bin ich noch eben zu sehr in einer Akutphase und noch nicht stabil genug dafür. Ne? Also Coaching ersetzt keine Psychotherapie und manchmal ist zuerst das eine angesagt, um das andere, nämlich Coaching, dann auch aufnehmen und verwandeln zu können. Ich fasse nochmal zusammen, was kann dir trotz des laufenden Schulgeschehens helfen, wieder mehr in Kontakt mit deinen Bedürfnissen und Gefühlen zu kommen, um dich auch eben zum Lehrberuf zu positionieren. Es hilft alles, was dich aus dem Kopf in den Körper bringt und alles, was dich entschleunigt und dich der reizüberfluteten Welt entzieht und dir ermöglicht, dich auf deine Selbstwahrnehmung zu fokussieren. Das kann auf körperlicher Ebene passieren. Das ist sogar sehr hilfreich, wenn du wieder hineinspürst, wo spüre ich was, wo spüre ich Verspannungen, was macht mein Herz, wo spüre ich Enge, wo spüre ich Weite, Schwere oder Leichtigkeit. Das trainiert dich und deinen Körper wieder besser wahrzunehmen. Und zum Beispiel solche Dinge wie Meditation können dir helfen, von außen auf deine Gedankenwelt zu schauen und eine gewisse Ruheroutine reinzubekommen. Also nicht die ganze Zeit so wahnsinnig identifiziert zu sein mit deiner akuten Erlebenswelt, sondern sie von außen lernen zu betrachten und zu bewerten oder eben auch genau nicht zu bewerten, aber überhaupt wieder wahrzunehmen, was für Gefühle sind da. aha, dieses oder jenes Gefühl ist da, ich bewerte es nicht. Dazu musst du die Zeit und den Raum haben, hinzuschauen und eben nicht immer nur durchzupreschen und auch in deiner Freizeit Freizeitstress zu haben. Du brauchst Abstand, Entschleunigung, Abgrenzung, um wieder zu dir kommen zu können. Es hilft der Austausch mit Gleichgesinnten und all das ist die notwendige Grundlage dafür, dass du überhaupt erst den Blick auf Lösungen wenden kannst. Wenn du mit uns gemeinsam den Blick auf Lösungen wenden willst und auch gemeinsam mit uns und mit unseren strukturierten Coaching-Impulsen deine Bedürfnisse und Gefühle wiederentdecken willst und eben auch auf die berufliche Welt anwenden lernen willst, davon Rückschlüsse auf andere berufliche Wege ziehen lernen willst, dann melde dich gerne bei uns zu einem unverbindlichen Erstgespräch an. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes und vielleicht gehen wir dann schon bald gemeinsam den Weg, der dich wieder näher zu dir selbst führt, um gute Entscheidungen für dein Leben zu treffen. Für heute lasse ich es gut sein. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.